euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, das Wort, das der Herr uns heute schenkt als Predigtext, ist nur ein einziger Vers. Er kommt aus dem Psalm, den wir eben zu Beginn gelesen haben. Dort steht im letzten, im 14. Vers, im Psalm 27. Harre des Herrn. Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Lies es noch einmal. Harre des Herrn. Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Amen. Lassen Sie uns zusammen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir von Herzen Dank sagen für dieses Wort des Trostes, das du uns schenkst heute Morgen. Dieses Wort, zu dem du jetzt sprichst zu uns, zu jedem Einzelnen, der gekommen ist. Und ich möchte dich bitten, dass du durch dieses Wort jedem Einzelnen der Predigt begegnest, dass du ihn anredest in seiner ganz speziellen Situation. Das wird nur dann gelingen können, Herr, wenn du uns deine Gegenwart in dieser Predigt schenkst. Und darum wollen wir gemeinsam bitten, Herr, dass du durch deinen guten Heiligen Geist diese Predigt, das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen segnen wollest. Amen. Liebe Gemeinde, in der Medizin gibt es ein Allheilmittel. Wenn Sie zum Arzt gehen, Sie haben eine Lungenentzündung oder Sie leiden unter Scharlach, Sie haben eine Mittelohrentzündung oder eine Angina wirft Sie aufs Bett, Sie haben eine Gelenkentzündung oder Sie haben Keuchhusten, ob Sie eine Zahnentzündung haben hinten am Weisheitszahn, eine Harnwegsinfektion, eine Bronchitis oder ein Magengeschwür. Ich könnte jetzt hier weitermachen, dann wären wir noch heute Nachmittag um 12 Uhr hier. Es gibt für alle diese Krankheiten, die lebensbedrohlich zum Teil sind und sind ein Allheilmittel, Antibiotika. Wenn Sie mit diesen Krankheiten und anderen zum Arzt gehen und es richtig schlimm aussieht, dann schreibt der Arzt Ihnen Antibiotika auf und dann wird Ihnen geholfen. Das hilft. Ein Allheilmittel für viele körperliche Krankheiten. Gott sei Dank gibt es dieses Antibiotika. Es gibt aber auch ein Allheilmittel für die seelischen, für die geistlichen Gebrechen. Das Harren auf den Herrn Jesus. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Situationen, wie es ganz unterschiedliche Krankheitsbilder in der Medizin gibt. Aber diese Situationen bekommen alle ein und dieselbe geistliche Therapie. Harren auf den Herrn Jesus Christus. Und ich möchte uns heute Morgen von unserem Predigtext ausgeben, fünf solcher geistlicher, seelischer Krankheitssituationen schildern, die sie alle zum Teil schon durchgemacht haben. Und es gibt jedes Mal dieselbe Therapie, dasselbe Medikament, das Harren auf den Herrn Jesus Christus. Und die erste Situation, die erste geistliche, seelische Krankheit ist die Hilflosigkeit. Gott sagt dir in deiner Hilflosigkeit heute Morgen zu, harre des Herrn. Menschen sind hilflos. Es geht schon los, wenn wir geboren werden als Säuglinge, wenn da nicht andere uns helfen, wenn Gott nicht Segen gegeben hat, dann können wir nicht leben. Wenn wir alt geworden sind, dann sagen wir, wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe in der Schule, wir brauchen Hilfe durch unsere Ehepartner. Das ist alles zwischenmenschlich, aber wir brauchen auch noch ganz andere Hilfe. Angesichts unserer Sündhaftigkeit brauchen wir die Hilfe Gottes, sonst können wir gar nichts tun. Angesichts unserer Sterblichkeit brauchen wir die Hilfe Gottes, sonst bleiben wir im Tod. Wir brauchen Hilfe. Und wenn wir nach Japan gucken, angesichts durchschmelzender Kernreaktorstäbe, wissen wir, Menschen können nicht helfen. In Japan kann nur noch einer helfen, unser Herr und Gott in Jesus Christus. Das ist keine neue Erkenntnis, steht schon im Alten Testament, Jeremia 17. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht vom Herrn. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Wir sind hilfsbedürftig immer und immer wieder, wir Menschen. Und es gibt Hilfe bei unserem Herrn Jesus Christus. Er ist der Gott der Hilfe. Psalm 25, das habe ich uns so als Erklärung und Weiterführung mitgebracht. Das macht David diese Erfahrung, dass eben Gott ein Gott der Hilfe ist. Da heißt es, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Weil unser Gott und Herr ein Gott der Hilfe ist, ist jeder, der Hilfe braucht, gut beraten, immer wieder auf den Herrn zu harren. So wie David, täglich harre ich auf dich. Wisst ihr, die Geburtsstunde unserer evangelischen, unserer protestantischen Kirche hat genau damit zu tun, dass das die Männer des Glaubens erkannt haben, dass nur bei Gott Hilfe ist. Für mich ist die Geburtsstunde der evangelischen Kirche nicht der 31. Oktober 1517, wo Luther die Thesen angenagelt hat. Da ist er noch im Diskurs mit der alten Kirche. Die Geburtsstunde und der Bruch ist für mich am Reichstag in Worms 1521. Die ganze Welt gegen ihn. Luther wird vorgeladen, nicht? Er muss kommen. Die sichern ihm zwar freies Geleit zu, aber er weiß, ihm wird es gehen, wie 100 Jahre vorher Johannes Hus, der wird umgebracht werden. Und dann fordern sie ihn auf und sagen, du Luther, lass den ganzen Quatsch. Widerrufe, widerrufe. Du musst doch glauben, was wir auch glauben, was seit Hunderten von Jahren Konzilien und Synoden festgelegt haben. Und dann hält Luther diese flammende Rede. Wo dann sagt, dass Synoden, dass Konzilien irren können. Und er sagt, so ich nicht durch die Stellen der Heiligen Schrift widerlegt werde, bin ich gebunden in meinem Gewissen im Wort Gottes. Daher kann und will ich nicht widerrufen. Und dann kommt es. Hier stehe ich. Gott, helfe mir. Amen. Gott, helfe mir. Amen. So geht's los, dass Luther, dieser kleine, erbärmliche Mönch, da steht und nur eins hat gegen die ganze Welt. Das Rufen um die Hilfe Gottes, die ist gekommen, weil es die Sache Gottes war. Irdisch war diese Sache zum Scheitern verurteilt. Aber geistlich war das der Triumphzug. Und deshalb sitzen wir als evangelische Christen heute Morgen hier. Die Hilfe Gottes. Und das gilt nicht nur für einen David, das gilt nicht nur für einen Luther, der Hilfe erfahren darf, das gilt auch für dich. Für deine Hilfsbedürftigkeit, die du momentan vielleicht spürst und die dir zu schaffen macht, das Wissen, da ist Hilfe bei Gott. Gott ist der Gott der Hilfe und du brauchst nur eins zu tun. Harre auf diesen Gott. Das hebräische Wort für harren, kahar, das heißt so viel wie gespannt erwartet sein. Sei in gespannter Erwartung dessen, was Gott dir schenken wird. Wenn du in dieser gespannten Erwartung lebst, dann tut Gott auch was in deinem Leben. Aber wenn du diesem großen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, die Sonne geschaffen hat, nichts zutraust, wirst du dein Leben auch nichts erwarten. Deshalb, wenn du Hilfe brauchst, harre bis Herr. Aber vielleicht brauchst du keine Hilfe, sondern dir fehlt es an Kraft. Und damit kommen wir zum Zweiten, was Gott dir zuruft. In deiner Kraftlosigkeit, harre bis Herr. Harre bis Herr, wenn du kraftlos bist. Gott ist ein Gott der Kraft, einer unglaublichen Kraft. Auch das durften und mussten die Männer und Frauen der Bibel immer wieder erfahren, wie Gott neue Kraft schenkt, selbst wenn es äußerlich ganz unmöglich aussah. Wir haben uns hier ein Wort mitgebracht, Jesaja 40, Vers 31. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das ist ein Wort, gesprochen vor 2500 Jahren, in die totale Kraftlosigkeit des Volkes Israel hinein. Ihr Land existiert nicht mehr, Juda. Ihre Stadt Jerusalem ist zerstört. Die meisten ihrer Genossen, ihrer Volksgenossen sind getötet. Die Babylonier haben sie deportiert. Und das Schlimmste, neben der Zerstörung ihrer sozialen Strukturen und das Ende der staatlichen Existenz, ist die Zerstörung ihrer religiösen Mitte. Der Tempel ist kaputt. Der Ort der Anwesenheit Gottes kaputt. Und dann sitzen die in Babylon, im Wasser und sind total kraftlos. Die wissen nicht mehr weiter. Da ist auch irdisch nichts mehr. Kein Volk der Welt hat so ein Desaster überlebt. Aber der Herr schickt seinen Propheten Jesaja. Und Jesaja sagt ihnen, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wieder, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Guckt euch an, 2500 Jahre später. Die Existenz des Staates Israel ist lebendiger Beweis der Wahrheit der Verheißungen Gottes, wie neu ihre Kraft ist, wie dieses kleine zerstörte Volk heute noch da ist. Und das ist die starke Macht hier zum Vorderen Orient. Gott sei Dank. Aber das gilt nicht nur im Alten Testament, auch im Neuen Testament. Immer wieder kriegen die Menschen, die auf Gott vertrauen, die ihm harren, neue Kraft. In Markus 5, so eine wunderbare Geschichte. Jesus am See Genezareth auf dem Weg in das Haus des Synagogenvorstehers Jairus. Und wie er auf dem Weg ist und eine riesige Menge umgibt ihn, da ist eine Frau, die seit 12 Jahren krank ist. Die hat Blutfluss. Das können wir uns vorstellen, das wissen wir, wenn ein Mensch sehr viel Blut verliert, dann hat er keine Kraft mehr. Dann steht er seit 12 Jahren krank und hat ihr ganzes Geld und Gut aufgewandt bei vielen Ärzten und ist alles noch viel schlimmer geworden. Die ist fix und fertig, die hat keine Kraft mehr. Und dann kommt Jesus. Und dann denkt sie sich, so steht das da, wenn ich nur den Saum seines Gewandes anfassen könnte, so würde ich gesund. So harrt sie auf den Herrn. Erwartet etwas, nur den Saum seines Gewandes, das würde reichen. Und dann schlängelt sie sich durch die Menge und greift an das Gewand Jesus. Und dann steht da, sie wurde sogleich gesund. Und dann heißt es da weiter, Jesus spürte sogleich an sich selber, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Jesus spürt es und er fragt dann, wer hat mich angerührt? Die Frau traut sich zunächst nicht und dann tritt sie nach vorne und Jesus nennt auch ihren Glauben groß. Jesus spürt, dass eine Kraft von ihm ausgegangen ist. Deshalb, weil diese Frau ihm etwas zugetraut hat, weil sie auf ihn geharrt hat. Und dann kriegen wir diese Kraft, wenn wir Gott etwas zutrauen. 1. Korinther 4 steht einmal, das Reich Gottes besteht nicht in menschlichen Worten. Schlimm wäre es, dass es in menschlichen Worten bestünde. Sondern in Kraft, in der Kraft Gottes. Das ist das Reich Gottes. Nicht das, was wir Menschen machen, reden, produzieren und aufbauen, sondern in der Kraft Gottes. Ich habe das hier schon mehrfach gesagt, auch dass ich an diesem Wort, Jesaja 40, das schon erleben durfte, wie es spürbar ist, die Kraft Gottes zu bekommen. Ich habe kurz vor meinem Studium, ich ins erste Semester ging, einen Ferienjob gemacht. Habe da gearbeitet, um ein bisschen Geld zu verdienen. Hatte das Abitur hinter mir und diese 3 Monate bis zum Studium habe ich da gearbeitet. Und so 8 Wochen vorm Studium, bei dieser Arbeit beim Ferienjob, fährt mir ein Hubwagen hinten in die Beine und schneidet mir die Achillessehne durch. Das war eine sehr, sehr schlimme Verletzung. Ich bin dann direkt operiert worden. Aber dann kamen so die Fragen, so nach dem Motto, wird es denn weitergehen? Weil dann sagte der Arzt, oh, das wird schwer werden. Berufsgenossenschaft, da müssen wir gucken, vielleicht kriegen sie eine Rente gezahlt, sie sind ja versichert gewesen, aber mit dem Gehen, das wird die nächsten 2 Jahre schwierig. Und dann denkt man so, das kann doch alles nicht sein, ich habe meinen Umzug noch nicht gemacht, wie die Dinge, werde ich denn nicht anfangen können zu studieren. Und ich weiß noch, wenn ich abends, ich bin ambulant operiert worden, bei mir zu Hause in meinem Zimmer war, und das ist der letzte Moment, wo ich in meinem Leben geweint habe, weil die Schmerzen, die Narkose ließ nach, ich hatte so all die Ängste, wie wird es denn werden, und da war so absolut gar keine Kraft mehr, im sonst so starken Olaf Latz, da war ich so am Ende. Da habe ich geweint. Aber an meiner Wand, da hing mein Konfirmationsvers. Dieses Wort, Jesaja 40, Vers 31. Und ich weiß noch, wie ich da ganz tief drin war und habe gebetet. Und dann gucke ich auf und gucke auf dieses Wort, auf dieses Bild, was an meiner Wand hängt. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie aufhören mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das war ihr Lichtschalter. Batz. Eben noch Traurigkeit, Kraftlosigkeit. Jetzt hat der Herr mir dieses Wort gesagt. Ich habe dem Wort geglaubt. Das ist die Wahrheit. Ich habe geglaubt, es wird alles gut. Was soll ich jetzt sagen? Nach 6 Wochen kriege ich den Gips ab. Ich habe vormittags den Gips abbekommen. Meine Schwester hat mich damals ins Krankenhaus gefahren. Ich fahre das Auto alleine zurück und bin vom Auto in mein Zimmer, bin ich umgezogen, bin in den Wald gegangen, bin gelaufen. Es war alles gut. Der Fuß war wie vorher. Da war nichts. Das kann ich zu Gottes Ehre sagen. Gott hat alles gut gemacht. Keine einzige Stunde Krankengymnastik, nichts. Der Herr hat mich geheilt, hat mir neue Kraft gegeben. Und ich musste mir keine Sorgen machen, weil über mir der große Herr war, der für mich gesorgt hat. Der mir neue Kraft gegeben hat, dass ich im wahrsten Sinne des Wortes laufen konnte. Ganz neu und nicht manchmal. Und das darfst du auch wissen angesichts deiner Kraftlosigkeit. Das gilt auch dir. Und um die Kraft Gottes zu bekommen, brauchst du nur eins zu tun. Harre auf Gott, erwarte alles von ihm. Du musst gar nichts tun, sondern dich komplett mit deinem Leben, mit allem auf ihn werfen. Aber vielleicht bist du nicht hilflos und kraftlos, sondern du bist depressiv. Und auch das, liebe Brüder und Schwestern, gibt es unter Christen. Das sind manchmal die allerbesten. Die Bibel spricht davon, dass es Depressionen gibt, auch im Leben der Männer und Frauen, die mit Gott, mit Jesus gehen. Psalm 42, Vers 6. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Depressionen, liebe Brüder und Schwestern, sind nicht erst seit heute die Volkskrankheit Nummer 1. Man rechnet in Deutschland mit etwa 8 bis 10 Millionen Menschen, die daran erkrankt sind. Depressionen gab es auch schon in der Bibel. Hier die Söhne Korachs. Wir wissen nicht genau, was ihre Ursache ist, was ihre Depression ist, aber sie sprechen davon, ihre Seele ist betrübt, sie sind unruhig. Aber die geben sich gleich direkt auch die Medikation dafür, für ihre Depression. Nämlich das Harren auf Gott. Das ist das beste Antidepressiva, was es gibt. Eine meiner Lieblingsstellen im Alten Testament ist 1. Könige 19. Die Geschichte eines zutiefst depressiven Mannes. Eines Topstars, des Topstars des Alten Testaments, Elia. Der ist so ein großer gewesen, dass er sogar entrückt wurde. Und Elia, der große Prophet, der die Baalspriester ausrottet, kommt in eine Situation in seinem Leben, wo er depressiv ist, hat Angst vor der Isabel, die nach dem Leben trachtet nicht. Und dann läuft er weg in die Wüste, legt sich unter den Wacholderbusch nicht. Und dann heißt es, jetzt ist es genug, er will sterben. So tief ist seine Depression, dass er selbstmordgefährdet ist. Geht in die Wüste und will da einfach nur sterben. Dann schickt der Herr einen Engel. Als der Engel rührt ihn an und sagt, steh auf und iss nicht diese Kraft der Auferstehung. Die gibt es erst nicht nur nach dem Sterben, die gibt es erst recht, wenn wir ewiges Leben kriegen, aber die Kraft des Auferstandenen, dann können wir auch hier in unserem Leben immer wieder spüren, gerade in den Depressionen, wenn wir niedergeschlagen sind, dass Gott dann kommt und sagt, steh auf, mach weiter. Und dann steht er auf, kriegt von dem Engel zu essen und zu trinken. Und dann geht er 40 Tage durch die Wüste bis zum Berg Horeb. Da kann man sagen, naja, jetzt gestärkt durch den Engel und durch die Wüste gegangen, 40 Tage, jetzt ist er doch wieder voll da. Nee, die nächste Szene, als er Berg Horeb ist, dann kriegt er wieder so einen depressiven Schub. Ich bin allein übrig, ich bin noch der einzigst Gläubige noch in ganz Israel, so klagt er da. Erbärmliches Gewinsel dieses depressiven Elia. Was macht der Herr? Er stellt ihn auf den Berg und sagt, ich werde jetzt an dir vorbeigehen. Wie er denkt, er wäre allein, darf die Gegenwart Gottes schauen. Dann kommt ein starker Wind, der Berge zerreißt, so heißt es. Dann ist er weiter, aber der Herr war nicht im starken Wind. Dann kommt ein Erdbeben, das alle Berge erzittern, heißt es, der Herr war nicht im Erdbeben. Und dann kommt eine Feuersbrunst, die größer ist als alles andere, so steht in der Bibel, und der Herr war nicht im Feuer. Und dann kommt das stille, sanfte Sausen. Und Elia muss sich verhüllen, muss in eine Bergspalte treten. Und in diesem stillen, sanften Sausen ist der Herr. Und dann kommt dieses ganz Großartige in dieser Gottesoffenbarung. Dann sagt Gott zu Elia, ihr müsst das nachlesen, was hast du hier zu tun? Was hast du hier zu tun? Dann macht er keine große Erklärung, sondern fragt den Propheten, was bitteschön hast du hier zu tun? Warum bist du depressiv? Was soll dieser ganze Mist mit dieser Wüstengeschichte? Was bitte hast du zu tun, von wegen du alleine? Ich bin hier. Ich bin hier. Was hast du hier zu tun? Da steckt da drin in dieser Frage. Ich bin hier. Da braucht keiner mehr depressiv zu sein, wenn er in der Gegenwart Gottes ist. Das ist das beste Antidepressiva, das es gibt. Das Harren auf den gegenwärtigen Gott. Müsst mal lesen, wenn ihr ganz tief drin seid, Matthäus 6, diese Stelle von dem Reichtum und von dem Sorgen, wo Gott uns sagt, ihr braucht euch keine Gedanken, das morgen zu machen, was ihr essen werdet, wo euch kleiden werdet, wie es werden wird. Euer himmlischer Vater weiß das alles. Der ist für euch da. Er kümmert sich um euch. Dann brauchen wir keine Sorgen mehr zu haben, wenn wir da ganz gefangen drin sind. Und das muss auch Elia hier hören. Was tust du eigentlich hier als Mann Gottes? Ich bin doch bei dir. Was, bitteschön, ist dann Ursache für irgendein Kummer, eine Sorge? Wenn Gott, der Allmächtige, bei uns ist, um uns ist, dann brauchen wir uns keine Gedanken mehr zu machen. Das, was Elia hier in seiner Depression tröstend erfahren darf, nämlich das in dem Harren auf Gott, dass du bei Gott seid, dass das hilft, das darfst du auch wissen in deiner Niedergeschlagenheit, in deiner Traurigkeit. Du brauchst dir keine Gedanken zu machen. Du darfst froh in deinem Morgen gehen, ganz gleich, was um dich herum ist, weil der Herr da ist. Ganz anders, als du es dir vorstellst. Manchmal nicht in dem gewaltigen, sondern in dem stillen, sanften Sound. aber er ist da. Du wirst ihn erleben, wenn du auf ihn harrst, wenn du ihm vertraust. Aber vielleicht bist du ja, und damit kommen wir zum vierten, von einer richtigen Katastrophe betroffen. Von etwas, was dich fix und fertig macht, was dein Leben ganz aus der Bahn geworfen hat. Der Tod eines Menschen, eine schlimme Krankheit oder ein finanzieller Ruin. Vielleicht ist das dein Problem. Dann darf ich doch dafür sagen, Harre des Herrn. David, der muss so eine Situation erleben, wo ihm der Boden an den Füßen weggeht. Er beschreibt das in Psalm 40. Ich harrte des Herrn. Und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Weil David auf den Herrn harrt, Gott vertraut, kommt er aus einer Situation, die wir nicht genau kennen, was es jetzt war. Wir wissen, dass es viele schwere Situationen gab. Dass er aus dieser furchtbaren Situation, wo er keinen Boden unter den Füßen hat, wo irgendeine Katastrophe passiert ist, wo der Herr ihn herausholt und wieder auf festen Fels stellt. Auch das dürfen die Männer und Frauen der Bibel immer wieder erleben, dass sie nicht gefeit sind vor diesen Katastrophensituationen, wo uns in dieser Welt der Boden an den Füßen wegbricht. Die Dinge passieren, das müssen schon die Emmaus-Jünger erleben, nicht? Die so treu Jesus nachgefolgt sind, auf einmal ist er tot, nicht? Die haben zwar die Botschaft der Auferstehung gehört, Lukas 24, aber sie glauben dem nicht. Dann gehen sie weg aus Jerusalem und der Herr muss sich wieder zu ihnen stellen, muss sie begleiten, nochmal neu zurüsten, dass sie dann wieder verstehen, was geschehen ist. Aber die hatten zunächst einmal den Eindruck, dass der Boden unter den Füßen weg sei. Und das passiert Männern und Frauen, die mit Jesus gehen. Wir singen ja heute zweimal das Lied 506. Wir haben es zu Beginn gesungen, wir werden es nachher zum Ende nochmal singen. Und das nicht, weil es nicht viele andere gute Lieder gibt, aber das ist so das Lied, wo jemand wirklich das erlebt hat in seinem Leben. Totale Katastrophe. Und dann gesagt, da gibt es nur eins, auf den Herrn harren. Nämlich der Dichter dieses Liedes, Johann Friedrich Räder, der dieses Lied Harre meine Seele geschrieben hat, der hat das geschrieben in einer furchtbaren Situation. Zwar nicht lebensbedrohlich an Leib, aber sein ganzer Besitz war scheinbar weg. Er war Kaufmann in Wuppertal. Kommt da aus dem Wuppertal, ist ja auch so ein sehr gläubiger Bereich. Und er hatte gutes Geld verdient. Er hat gelebt eben so Mitte des 19. Jahrhunderts. Und dann hat er richtig investiert in das Indigo-Geschäft, also in so ein Farbgeschäft. Und dann sollten Schiffer, Kapitäne ihm Waren bringen. Und er hatte, wie das früher üblich war, denen natürlich Geld geben müssen. Und er hatte Geld aufgenommen, weil er also Geschäfte finanziert. Und das wissen wir ja hier aus der Bremer Tradition halt, nicht? Das war dann so, nicht guten und binden draußen drinnen, wagen und gewinnen. Das war dann Risiko, nicht wie heute bei uns halt, so nach dem Motto, alles schön mit Überweisungen, da kann man nachvollziehen und auch mit Gerichten zurückvollziehen. Sondern damals waren die Geschäfte vor 150 Jahren mit viel Unwägbarkeit. Man konnte sehr viel gewinnen, aber auch alles verlieren, musste nur so ein Schiff untergehen. Jetzt hatte der unwahrscheinliche Geldsummen investiert und wartete auf den Riesengewinn, aber es gab keine Nachricht, nichts. Und über Monate, über Jahre keine Rückmeldung. Er hatte kein Geld mehr. Und nicht nur, dass er selber kein Geld hatte, bei denen er sich geliehen hatte, die kamen jetzt auch einmal und die forderten ein, gib mal die Kredite zurück. Da war nichts mehr. Keiner gab ihm Geld. Es war keine Nachricht von dem, in dem er investiert hatte. Da war er richtig fertig in dieser Situation, war kein Boden mehr dafür. Und da schreibt er dieses Lied. Harre meine Seele, harre des Herrn, vertont unseren Predigtext heute Morgen. Das vertont er. Sich selbst als Therapie zusprechend halt. Es hat sich gelohnt, das ist alles gut geworden, aber das Lied hat ihm erstmal Kraft gegeben. Und das darfst du auch wissen, für deine Katastrophensituation. Das darf ich dir heute Morgen zusprechen. Nicht wissen, was so das ist, was dir den Boden unter den Füßen wegzuziehen droht oder vielleicht schon weggezogen hat. Aber ich kann ja sagen, was dir wieder einen neuen Boden gibt. Das Harren auf unserem Herrn Jesus Christus. In deiner Katastrophe, harre auf den Herrn. Und ein fünftes und letztes. Ich möchte dir das auch zusprechen angesichts deiner Glaubenskrise. Denn auch die Männer und Frauen, die schon lange vielleicht mit Jesus Christus gehen, kommen immer wieder auch ab und an in Glaubenskrisen. Und aus einer Glaubenskrise kommen wir nur durch eins raus, nicht durch irgendwelche asketischen Maßnahmen, nicht dadurch, dass wir irgendwelche Dinge spenden würden oder die Bibel abschreiben. Aber weißt du, guck, wir kommen nur durch eins aus einer Glaubenskrise raus, indem wir neu auf den Herr Jesus harren. Das Tröstliche ist, dass die Bibel uns erzählt von den Männern, die auch die Probleme haben in ihrem Glauben. Habakuk, ein großer Prophet, einer der kleinen Propheten im Alten Testament, ein Zeitgenosse Jeremias, Er hat eine Glaubenskrise. Er lebte kurz vor dem Untergang Judas, kurz vor der Zerstörung Jerusalems. Und er kann das alles nicht mehr verstehen. Da hatte Gott doch Abraham verheißen, ein großes Volk ohne Ende. Und jetzt kommt das Ende. Die Babylonier rücken an, die belagern die Stadt Jerusalem. Und es ist klar, das können die nicht militärisch überleben. Wie soll das alles werden? Stimmen die Verheißungen noch? Der Prophet Habakuk ist in einer tiefen Glaubenskrise. Und das berichtet die Bibel, wie der im ersten Kapitel seines Zweifels, seine Fragen aufführt. Und dann sagt Gott, nimm dir eine Tafel und schreib Folgendes drauf, damit du es weißt und auch das ganze Land Juda, ganz Jerusalem. Und da kommt genau dieses Wort, das ich uns mitgebracht habe. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer. Sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Und dann stellt er sich hin und schreibt das auf die Tafel zum Zeichen. Aber das, was er bekommt in seiner Glaubenskrise, ist jetzt nicht irgendwie ein magischer Stab, mit dem er jetzt vor dem Volk Jerusalem Wunder tun könnte. Nein, sondern nur die Aussage, harre darauf. Die Weissagungen erfüllen sich. Gottes Wort ist zuverlässig. Und das dürfen wir wissen, wenn wir in einer Glaubenskrise sind. Da gibt es nur eins. Wieder neu zu Jesus. Auf ihn harren, auf ihn vertrauen. Anderer Großer des Glaubens, Johannes der Täufer. Nicht, was ist das für ein Glaube, von dem Jesus sagt, das ist der größte Mensch, der je von einer Frau geboren worden ist, sagt Jesus. Und als der im Gefängnis sitzt, obwohl er vorher geschrien hat, das ist das Lamm Gottes, Jesus getauft hat. Dieser große Mann sitzt im Gefängnis und kommt in Zweifel, schickt seine Mitarbeiter zu Jesus und lässt fragen, bist du es denn wirklich, auf den wir warten sollen, oder sollen wir doch auf einen anderen warten? Glaubenskrise bei Johannes dem Täufer. Sagt Jesus, aber was passiert ist, nicht das blinde Sehen, das lahme Gehen. Und sagt er, selig ist, der sich nicht an mir ärgert. Das sollen wir tun, nicht ärgern, nicht zweifeln an Jesus, sondern neu harren. Eine andere Antwort kriegt Johannes der Täufer auch nicht. Und eine andere Antwort kann ich auch niemandem geben, der in der Glaubenskrise ist. Da gibt es nicht irgendwelche Taschenspielertricks, mit denen man das umgehen kann. In der Glaubenskrise hilft nur eins, neu auf Jesus Christus harren. Und das möchte ich dir zusprechen, wenn du vielleicht in deinem Glauben so ein bisschen müde geworden bist und so heimlich, so hinterstübchen, was ja keiner weiß, würde ich ja nie in meiner frommen Fassade jemand anderen sagen, so die Fragen kommen, stimmt das vielleicht alles wirklich? Vielleicht machen wir uns doch alles was vor. Ist das alles hier nur so eine Fassade, nicht? Vielleicht ist das alles, haben wir Marx und Nietzsche, die ganzen Religionskritiker recht gehabt, nicht alles gedings. Kommen die Fragen mal. So eins raus, neu dem Herrn hören. Auf einmal gilt nicht alles das, was man 40 Jahre im Herrn erlebt hat, und dann zweifelt man. Das ist im kleinen Wind auch. Da gibt es nur eins raus, neu dem Herrn haben. Der wird sich neu erweisen, es wird neu gut werden. Das sollst du tun, wenn du in Glaubenskrisen kommst oder wenn du vielleicht momentan drin bist. Dem Herrn harren. Ich habe die Predigt damit begonnen, dass ich gesagt habe, es gibt ein Allheilmittel in der Medizin, das bei so vielen Krankheiten angewandt wird. Antibiotika wird immer wieder verschrieben. Aber bei dem Antibiotika ist es so eine Geschichte, das wissen wir auch. Da muss man sehr vorsichtig sein, weil wenn man zu viel davon gibt, gibt es irgendwann die Resistenzen. Deshalb muss man das sehr behutsam dosieren und nur sehr sorgfältig einsetzen. Und da ist ein diametraler Unterschied gegen die geistliche Medizin des Herrn auf dem Herrn. Während wir das Antibiotika nur sehr, sehr, sehr selten nehmen sollen, bei dem Harren auf unser Herrn Jesus Christus, da können wir gar nicht genug tun. Das sollen wir immer wieder täglich tun, in allen Lebenssituationen, wenn wir in Krisen sind oder wenn es uns gut geht. Und deshalb möchte ich uns zum Schluss dieser Predigt noch einmal den Predigtext zurufen, dass wir den möglichst häufig beachten in der nächsten Woche und in der Zeit, die vor uns liegt. Harre auf Gott, sei getrost und unverzagt und harre auf den Herrn. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen. Wir hören ein Instrumentalstück und wollen noch einmal über das Gehörte nachdenken.